Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf den Lebenszyklus beginnen mit einem sehr speziellen Thema der Kinder- und Jugendgynäkologie, der Kontrazeption, und möchte Ihnen ein paar Empfehlungen für die Praxis mitgeben. Wenn man mit Jugendlichen arbeitet zur Kontrazeption, arbeiten ja wir nicht nur mit den Jugendlichen alleine, sondern da gibt es Eltern, eine Mutter, die auch spezielle Vorstellungen und schon Erfahrungen hat mit der Kontrazeption, die hier einfließen. Natürlich wird auch in den Peers und in den Internetforen häufig diskutiert, was ist sinnvoll, was ist fein, und der Partner muss natürlich auch mitarbeiten können und das Ganze tragen. Wir möchten keine Teenager-Schwangerschaften. Sie wissen, dass die Statistik nahezu gleichbleibend in Österreich und auch in den deutschsprachigen Raum ist. Teenager-Schwangerschaft ist etwas Seltenes, trotzdem möchte man gerade das verhindern. Besonders interessant ist es im Zusammenhang mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen in diesem Lebensalter oder wenn andere Erkrankungen bereits vorliegen, wo Verhütung dann ganz im Speziellen ein Thema sein könnte. Hohe Sicherheit ist das, was wir der Kontrazeption abverlangen, in jedem Lebensalter, aber besonders bei Jugendlichen, wenn sie zum Einsatz kommen. Die Anwendung soll einfach sein, es soll keine Nebenwirkungen bis geringe zu erwarten sein und das Risiko, auch was die Fertilität betrifft, soll gegen Null gehen. Wann beginnt man mit einer Kontrazeption? Das ist immer die Frage. Man kann davon ausgehen, dass die körperliche Reife circa 2 Jahre nach der Menarche erreicht ist. Das heißt, die Entwicklung auch der Organe ist abgeschlossen. Was dazu kommt, ist natürlich auch das Abfragen einer psychischen Reife. Ist das Mädchen von dem, was sie bis jetzt mitgebracht und gelernt hat, auch soweit bereit, vorausschauend zu denken, einzuhalten, zu planen, wie sie die Kontrazeption einnehmen kann? Und ein wichtiges Thema ist natürlich auch, kann sie sich das überhaupt leisten? Wenn wir präventiv arbeiten in der Jugendberatung, soll eben eine ungewollte Schwangerschaft verhindert werden. Das Mädchen soll sich in seiner Sexualität ungestört entwickeln können. Wir wünschen uns glückliche Menschen ohne Traumatisierung, und sexuell übertragbare Krankheiten können zu diesem Zeitpunkt auch ein wichtiges Thema sein und sollten natürlich auch mit dem Mädchen bei dieser Gelegenheit abgeklärt und besprochen werden. Und die Fertilität langfristig gesehen natürlich auch. Wir wünschen uns von einer Pille viel, das ist so wie mit den Automarken. Jeder sucht sich das aus, was sympathisch ist. Auch in der Pille ist natürlich auch anderes verpackt, was helfen kann, den Zyklus zu regulieren, die Akne zu therapieren, mitzutherapieren, wenn sie schwer ist, eine Endometriose, eine mögliche Weise frühzeitig bestehende zu behandeln oder stillzustellen in diesem Alter, eine Dysmenorrhoe, die immer wieder zum Arzt besuchen und auch in Krankenhausaufenthalten endet, zu behandeln, und auch das BMS und den Syndromen, die rundherum sind, Einhalt zu gebieten. Wenn wir an Jugendliche denken, ist zuerst einmal das Kondom ein Thema. Wir wissen, dass das sehr anwendungsabhängig ist, ob ein Kondom funktioniert. 1-10% Versagerquote. Wenn man den Pearl-Index anschaut, ist es sehr abhängig davon, ob der junge Mensch, also der Partner in dem Fall, damit zurechtkommt. Allergien sollten natürlich ausgeschlossen werden. Ein Kondom ist bitte nie zu klein. Es gibt auch andere Größen, und nicht nur den Hersteller, den Sie wahrscheinlich jetzt mit mir alle im Kopf haben, sondern auch andere können hier bemüht werden. Und auch es gibt Fachgeschäfte, wo man sich beraten lassen kann. Natürlich ist das jetzt nicht möglich, dass man da auspackt und ausprobiert, aber den Jugendlichen kann man die Möglichkeit geben, sich damit auch auseinanderzusetzen. Also es gibt einen Menschen, wo man kein Kondom findet, ja, keinen männlichen. Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten, das ist das Einzige, was das Kondom kann. Leider haben wir hier auch, wenn das HPV betrifft, keine Gültigkeit. Das heißt, HPV haltet sich nicht an die Kondomgrenze und kann trotzdem übertragen werden. Es ist das einzige Verhütungsmittel, wo der Mann auch mitbestimmen kann. Und das ist etwas, wo man die Jugendlichen natürlich auch interessieren kann, zumindest für das Thema. Wenn ich jetzt besondere Jugendliche vor mir habe und eine Compliance nicht vorausgesetzt werden kann, müsste man sich überlegen, ob man diese Einnahmepause in einem Langzyklus ummodeln könnte und damit den Jugendlichen entgegenkommen könnte. Ich werde die Problematik im Anschluss dazu noch besprechen. Wenn der Verhütungsring bei Ihnen in der Ordination liegt, die junge Dame sich das anschaut und sagt, das kann ich mir vorstellen, und sie das auch ausprobieren kann am Modell, gelingt das meist sehr gut. Sie wissen, 3 Wochen Liegezeit ist für gerade Menschen, die sehr viel unregelmäßig schlafen, wenn ich einmal so sagen darf, und auch in der Weltgeschichte herumreisen, eine gute Option. Auch das Verhütungspflaster, wenn man keine Allergie hat auf Pflaster, ist eine gute Sache. besteht eine Kontraindikation gegen Östrogene, haben wir da die Gestagenpille, das Gestagenimplantat, wie Sie wissen, aber auch eben Hormonspiralen und im seltenen Fall würde auch eine Kupferspirale zum Zug kommen. Ich weiß nicht, wie Sie es in den Ordinationen erleben, die jungen Damen fragen sehr konkret auch gegen Nach-Intrauterin-Devices. Ausnahmefälle stehen für das Depotgestagen, also die 3-Monats-Spritze. Eine Minipille braucht eine sehr exakte Einnahme und Einnahmerhythmus und auch wenn man vergisst, hat man kein so großes Fenster wie bei den Pillen. Da bitte auch dran denken. Barrieremethoden sind eine gute Sache, wenn man damit zurande kommt. Die natürliche Familienplanung ist nichts für Jugendliche. Und bitte die Pille danach, wenn Sie die Barrieremethode ausschließlich verwenden, als Option Emergency Contraception sozusagen nachreichen. Zeitwahl ist schön zum Monitoren des Zyklus, aber sicher nicht die Therapieform der Wahl, was Kontrazeption betrifft, in diesem Alter und Sterilisation ist nicht möglich. Jetzt zur Erstverschreibung. Ich erzähle Ihnen hier nichts Neues. Natürlich ist durch die Diskussion, wie viel muss man machen, bevor man eine Pille verschreibt, viel in Gang gekommen und haben sich die Fachgesellschaften der Endokrinologie auch sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Man muss einfach klären, ob eine thromboembolische Erkrankung in der Familienvorgeschichte vorliegt, schauen, ob Neoplasien da sind, zum Beispiel Karzinome der Brust, die eben doch in dem Zusammenhang leicht erhöht sein können bei Langzeiteinnahme der OCs. Dann frage ich nach der Eigenanamnese der jungen Frau, ob sie schon selber eine Thrombose erlebt hat. Nach der Menstruationsanamnese, nach sexuell übertragbaren Erkrankungen werde ich zu Beginn auch mit ihr gemeinsam, wenn sie das schon akzeptiert, bei der ersten Konsultation suchen und werde auch nach anderen Krankheiten, die eine orale Kontrazeption ausschließen oder eine Besonderheit, die das Mädchen mitbringt, fragen. Rauchen ist unter den jungen Frauen in dem Alter wieder sehr modern geworden. Bitte dies in die Anamnese einfließen lassen und auch das Risiko mit der jungen Frau besprechen. Und die Migräne, ganz besonders die Migräne mit Aura, wie Sie wissen, ist ja auch eine Kontraindikation für die Kombinationspille. Das ist ein Fragebogen aus der Innsbrucker Klinik unter der Arbeitsgruppe Professor Wild, die sich einen Anamnesebogen erarbeitet haben nach den wissenschaftlichen Kriterien, der sehr hilfreich sein kann. Und wenn ich den in die Akte abspeichere oder eben ablege, kann ich davon ausgehen, dass das Mädchen zumindest einmal schriftlich mit den Eltern sehr gut aufgeklärt worden ist. Und sie unterzeichnet ja auch, dass sie das gemacht hat. Wir haben in Wien das Grazer Urteil und in Österreich und müssen da sehr sensibel sein, was Aufklärung betrifft. Und die Frage ist, was müssen wir noch machen? Wenn wir keine Risikofaktoren aus der Eigen- und Familienanamnese erhoben haben, dann ist die Frage, sollen wir jetzt schon eine Blutabnahme nach EPC machen, ja oder nein? Wenn es der Wunsch der Patientin ist, auf jeden Fall aufklären, dass es sinnvoll wäre und dann natürlich auch dazu sagen, dass viele andere Dinge wie Rauchen, Adipose, das Flugreisen ein auch erhöhtes Risiko thromboembolischer Ereignisse darstellen. Also EPC stünde ganz oben, wenn der Verdacht tiefer geht, dann bitte auch alle diese anderen Faktoren wie Faktor 5, vor allem die homozygote Variante, abfragen und abnehmen im Screening. Hier eine Statistik, wie wahrscheinlich ist es, dass man eine venöse Thromboembolie entwickelt. Wie Sie wissen, ist die Schwangerschaft ein sehr hohes Risiko, ebenso die postpartale Zeit. Wenn wir jetzt hier nach der belasteten Familienanamnese schauen, in der rechten Rubrik ist eben ohne orale Kontrazeption, mit oraler Kontrazeption, dann sehen Sie, dass die Odds Ratio hier geringgradig erhöht ist. Aber wenn es sich hierbei um eine homozygote Form der Faktor 5 Leiden hat, dann hat sie mit der Einnahme ein hundertfaches Risiko, an einer Thromboembolie zu erkranken. Und das muss in die Aufklärung einfließen. Hier eine Arbeit, die versucht hat, die Wertigkeit, was die Thromboembolie betrifft und die Thrombosen bei Östrogen- und Gestagenkombinationen herauszuarbeiten. Was wir aus den Studien zusammenfassend lernen dürfen, ist, dass der Gehalt nicht zu gering sein soll, zumindest unter 50 Mikrogramm, was das Ethinylestradiol in der Östrogendosis der Pille betrifft, bei den Gestagenarten. Zeige ich Ihnen dann auch noch ein bisschen aufgestuft, was da passiert ist. Sie wissen, dass aus der Linegard-Studie herausgenommen worden ist, dass Levonorgestrel hätte als Gestagen die geringste Wahrscheinlichkeit, dass man eine Thrombose entwickelt und es wäre bei der Ersteinstellung eine Empfehlung, das Levonorgestrel-Präparat vorzuziehen. Beim Pflaster gibt es eine geringgradige Risikoerhöhung, ansonsten bei den anderen Applikationsarten liegen keine Studien oder keine Meldungen vor. Das heißt, wie ändere ich jetzt mein Verschreibungsverhalten? Ich habe eine junge Frau mit einer dritten Generation Gestagenpille. Bitte, die soll sie nicht, wenn sie sie gut verträgt, umstellen. Es besteht keine Indikation, was ich schon vorweggenommen habe. Aber im ersten Schritt die levonorgestrelhaltige Pille bitte vorziehen. Und wenn man andere Dinge wie zum Beispiel Androgenisierung oder in speziellen Akne behandeln möchte, darf man weiter nach der Pille, die man üblicherweise im Kopf hatte, mit dem Ozeronacetat schreiten sozusagen. Wenn man jetzt andere parenterale hormonelle Kontrazeptiva betrachtet, dann sehen Sie hier noch einmal, wenn ich transdermal oder vaginal als Ring oder als Pflaster mit diesem Medikament agiere, dann muss ich der Patientin sagen, dass sie ein 8- bis 6,5-faches Risiko hat im Vergleich zu den Nichtanwenderinnen, und subkutan oder intrauterine Implantate erhöhen das Thromboserisiko somit nicht signifikant. Das heißt, bei den Erstverschreibungen greifen Sie nach den Gestagenen. Wenn eine Patientin das gut vertragen hat, bitte weitermachen. Das Problem dieser Studien war, dass sie halt nicht verglichen haben, ob das jetzt eine Neueinstellung war oder eine länger bestehende Pilleneinnahme, und somit die Daten sehr mit Vorsicht zu genießen sind. Trotzdem wissen das die Jugendlichen sehr genau. Es gibt gefährlichere und weniger gefährliche Pillen, und da sollten sie sich daran halten. Das ist eine sehr schöne Aufstellung, die die WHO regelmäßig wieder überarbeitet. Wenn Sie spezielle Fragestellungen haben bei Erkrankungen, dann ist das nach dem Ampelsystem gut aufgelistet. Das heißt, ich weiß, auf der rechten Seite sind die Erkrankungen sozusagen, und auf der linken Seite, was würde ich empfehlen, wenn es grün ist und ein Einser, dann ist alles gut. Beim Zweier gibt es gewisse Einschränkungen, und beim Dreier, man soll es eher nicht geben, und vier, es ist für diese Erkrankung auszuschließen. Das ist sehr fein, das kann man sich im Internet anschauen und im Internet und kann sich gut in der Entscheidung mit der Patientin auch noch beraten. Was ist jetzt bei der Erstverschreibung noch zu beachten? Das Wissen der Patientin ist, davon kann man mal ausgehen, relativ groß. Wie es dann mit der wirklichen Umsetzung in die Praxis ist, ist es dann schon nicht mehr so gut. Das heißt, sie kennen alle das Kondom, verwenden es aber zum Zeitpunkt des ersten Verkehrs eher nicht. Also da muss darauf bitte achten, auch wenn Sie Mädchen mit Essstörungen, das ist jetzt sehr modern momentan, sein Gewicht auch bei Burschen zu reduzieren, bewusst zu reduzieren, auch schon in diesem Alter, da muss man auch daran achten, wann es in die Erkrankung einer Essstörung geht, dass man eben keine orale Medikation bevorzugt. Medikamente und Leistungssport, auch in diesem Zusammenhang ein wichtiges Thema. Die Frage ist auch immer, sollen wir eine gynäkologische Untersuchung machen? Das ist auch eindeutig beantwortet von den Fachgesellschaften. Man darf sich da zurückhalten. Wenn ein junges Mädchen erstmalig zum Gynäkologen, zur Gynäkologin kommt, zur Beratung, was die orale Kontrazeption betrifft, kann man es anbieten, ist es aber nicht erforderlich. Ich würde Ihnen empfehlen, bei Mädchen, die adipöser sind, und auch prinzipiell einmal einen Blutdruck zu messen und den Body Mass Index zu bestimmen und mit dem Mädchen dann entsprechend eine Beratung, auch was das Essverhalten betrifft, durchzuführen. Nach 3 Monaten laden Sie die junge Frau bitte wieder ein, wie Sie es wahrscheinlich ohnehin machen, fragen nach der Verträglichkeit, nach Nebenwirkungen, die aufgetreten sind, ob irgendwelche neuen Risikofaktoren in der Zwischenzeit aufgetreten sind, wie es ihr mit der Einnahme gegangen ist, ob sie sich damit wohlfühlt, ob es leicht gefallen ist, und dann wieder Blutdruck, Gewicht und dann wieder aktiv die Gyn-Untersuchung, und man müsste fast ergänzen, die HPV-Impfung ergänzen. Was mache ich jetzt mit der Pille, was die körperliche Entwicklung betrifft? Wir haben jetzt schon angesprochen, dass mit der Menarche 98% der Körpergröße erreicht ist. Das ist das, was die Mädchen auch immer fragen, werde ich denn noch ein bisschen größer? Hier nimmt die Pille keinen negativen Einfluss. Bei der Knochendichte habe ich Ihnen auch noch ein Dia mitgebracht. Hier dürfte sich doch über einen passagieren Einfluss dürfte es geben, der aber reversibel ist. Wenn ich aber eine zu niedrig dosierte Pille, was früher ein hoher Reflex war, in Ersterwägung ziehe, dann handle ich in dem Fall falsch. Also man sollte den Östrogengehalt nicht zu niedrig gestalten, was die Knochendichte betrifft. Beim Körpergewicht ist es sehr abhängig davon, was für ein Gestagen ich auswähle, und auf die Fertilität hat eine orale Kontrazeption keine Einwirkung. Wenn wir jetzt psychosozial und sexuell von der Entwicklung her ein bisschen über den Tellerrand schauen, dann ist die Gefahr, dass sich etwas ändert am sexuellen Verhalten, an der Partnerwahl, an der Promiskuität, darf man vernachlässigen, was die Studien ergeben. Da ist die Studienlage natürlich auch sehr dünn, was die Sexualfunktion betrifft. Auch hier ist daran zu denken, dass Östrogen nicht so niedrig, dass es nicht zu einem Libidoverlust führt und das Mädchen dann zwar gut verhütet, aber nicht mehr Interesse an Sex entwickeln kann. Dieses Dir verdanke ich auch der Arbeitsgruppe von Professor Wild, wenn Sie hier beachten, dass es hier zu einem Abfall und zu niedriger Östrogen Gabe kommt, das heißt, die Knochendichte erreicht nicht die Dichte, die man sich für diese Altersgruppe erwarten würde. Aber beim Absetzen kommt es dann zu einer entsprechenden Erholung. Was möchten wir nicht? Wir möchten keine Menschen, die Stressfrakturen in diesem Alter entwickeln oder eben eine Altersosteoporose mit hoher Sicherheit durch die Einnahme der Pille bewirkt wird. Was können wir jetzt, was den Knochenstoffwechsel betrifft, zusammenfassen? Das heißt, die Depotpräparate sollten bei jungen Mädchen, weil sie eben einen Einfluss auf die Knochendichte haben, nicht im First-Line verwendet werden, nur in Ausnahmefällen. Es dürfte sich hier um ein höheres Risiko handeln. Bei den Adoleszenten den Ethinyl-Estradiol-Gehalt nicht so niedrig. E2-haltige Pillen dürften hier sehr vielversprechend sein. Die Datenlage ist aber noch nicht so dicht, wie man es sich wünschen würde. Es wurde auch diskutiert, den Jugendlichen bei der Einnahme von Estradiol, Calcium und Vitamin D mit anzubieten. Und es besteht auf jeden Fall wie immer ein sehr hoher Forschungsbedarf zu diesem Thema. Also was wir uns merken können als Take-Home-Message, 30 Mikrogramm Ethinyl-Estradiol einer herkömmlichen Pille hat einen guten Einfluss, was den Knochenstoffwechsel betrifft und es kommt nicht zum Abbau der Knochendichte oder die endgültige Knochendichte wird entsprechend erreicht. Wenn wir jetzt kurz zum Langzyklus wandern dürfen. Der Langzyklus ist eine gute Option bei Mädchen mit Dysmenorrhoe, das wir ja sehr häufig sehen, dass sie Schmerzen bei der Regelblutung primär schon haben, eine Eisenmangelanämie entwickeln, weil eine juvenile Menometroagie da ist, ob sie einen Entzugskopfschmerz haben, wenn die Hormone herabsinken, physiologisch oder nicht. BCO ist ein großes Thema, auch hier macht es Sinn, eventuell einen Langzyklus zu wählen, weil eben diese ovarielle Adrenogenproduktion suppressiert wird. Endometriose und Hämophilie wären auch eine Indikation und relativ gesehen habe ich dann im Langzyklus eine erhöhte kontrazeptive Sicherheit, weil die Jugendliche eben nicht nachdenken muss, wann mache ich Pause, wann mache ich keine Pause. Aber ich habe dafür in dem Zyklus 33% mehr kontrazeptive Steroide, die ich der Patientin anbiete und das muss uns klar sein. Das heißt, die Woche, wo sie normalerweise ein Placebo oder eine Pause machen würde, fällt hier weg und sie kriegt kontinuierlich das kontrazeptive Medikament in seiner Wirksamkeit. In der ersten Phase so einer Langzykluseinstellung kann es Zwischenblutungen geben, das muss man der Patientin sagen, sonst sagt sie, das hat jetzt auch nichts geholfen, also bitte ein bisschen Geduld. Über 3 Monate sollte man im Langzyklus auf jeden Fall einmal arbeiten, um zu schauen, wie es die Anwenderin verträgt. Was wir natürlich hier nicht haben, eine Abbruchsblutung, somit hat sie dieses Gefühl für den Zyklus, dass alle 3 Wochen, 4 Wochen eine Blutung kommen könnte, nicht. Und das ist natürlich auch für die Mädchen dann verwirrend, wenn sie die Pille absetzen bei Kinderwunsch und dann kommt die Blutung im besten Fall ganz normal und dann sind sie gar nicht vertraut damit. Bei den Ringen hat sich sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet. Die Zulassung für den einen Ring ist sozusagen erweitert worden. Was sehr positiv zu vermerken ist, ist, dass der Markt reagiert hat auf dieses Kühlen des Ringes. Das heißt, es gibt hier jetzt einen Ring im Angebot, der auch nicht gekühlt werden muss, auch in die Tropen mitgenommen werden kann, wenn man eine Patientin hat, die zu dieser Fragestellung betreut werden soll, ist das eine gute Option. Beim Pflaster war man kurzzeitig sehr positiv, hat ein sehr kleines, sehr handliches Pflaster, aber mit einem Pickharz zum Angebot gehabt. Das hat leider die Anwenderinnen nicht immer ganz zum Erfolg geführt, was das Bicken betrifft. Das hat sich gelöst und wurde wieder vom Markt genommen. Das ist derzeit nicht verfügbar. Also wir haben nur ein einziges Pflaster in Österreich am Markt. Wenn wir hier schauen, das Pro und das Contra, was Verhütung und Pflaster und Verhütungsring betrifft, ist natürlich kein First-Pass-Effekt bei beiden zu beobachten. Wenn man Magen-Darm-Probleme hat, ist das eine gute Option. Es gibt keine Interaktion mit Antibiotika und Sie wissen alle von Ihren Kundinnen, dass die sehr oft nicht sagen können, was sie geschluckt haben. Hier kann man davon ausgehen, wenn sie es öfters machen müssen, dass hier keine Kontraindikation besteht. Die Compliance, wenn das Mädchen davon überzeugt ist, ist besser, wenn man das so ausdrücken darf. Ich habe hier keinen Einfluss bei beiden Präparaten, was die Akne betrifft. Die Kosten sind einer eher teureren Pille entsprechend. Und wenn wir die Daten zur Thromboembolie und dem Risiko noch einmal in Erinnerung rufen, ist es leicht erhöht, was das Pflaster betrifft. Hier gibt es Daten und auch bei den Frauen, die adipöser sind, das heißt über 90 Kilogramm Körpergewicht wiegen bei der Verschreibung, da ist es nicht empfohlen. Und so ließ wie zu dem anderen Pflaster gibt es keine Daten. Wie schaut es aus mit der absoluten Kontraindikation? Hier noch einmal zusammengefasst und in Erinnerung gerufen, bei den Empfehlungen der Fachgesellschaften sollte man eben bei diesen Erkrankungen von einer Kombinationspräparatverschreibung absehen. Wie schaut es aus mit den Gestagenen? Reine Gestagene werden eben eingesetzt, eben auch bei thromboembolischen Vorerkrankungen, bei Kopfschmerz, Migräne mit Aura, kardiovaskulären Risiko, Leber- und Gallenwegserkrankungen, Diabetes, wenn eine Mikroangiopathie schon dabei ist und auch in der Stillzeit. Wir haben hier eine relativ schlechte Zykluskontrolle, Schmierblutungen können auftreten, die Patientinnen haben unter Umständen eine leicht erhöhte Gewichtszunahme zu erwarten, Akne, Libidoverlust und eventuell auch Depressionen können in Kombination auftreten und die Haut wird als solches von dem Gestagen alleine nicht betreut. Was ist jetzt an Gestagenen für die Jugendlichen sinnvoll? Also sinnvoll ist sicher ein Präparat zur Ovulationshemmung als reine Gestagenmonopille vorzuziehen. Bei den Spiralen hat die Industrie reagiert mit kleineren Produkten. Hier habe ich hier eines mitgebracht. Verhütungsstäbchen hat eine sehr hohe Sicherheit, ist aber von den meisten Mädchen wegen der hohen Invasivität jetzt nicht die erste Wahl. Und in Ausnahmefällen kann man bitte auch an 3-Monats-Spritze oder eine reine Minipille denken, wobei hier sichergestellt werden muss, dass die junge Frau auch weiß, dass das Fenster eben nicht 12 Stunden, sondern eben nur 2 Stunden ist, wenn sie was vergessen hat. Wie schaut es jetzt mit der Spirale aus? Also das ist ein sehr häufig diskutiertes Thema, wenn Jugendliche über Verhütung sprechen, weil sie sich denken, ich will jetzt eh nicht schwanger werden und dann habe ich ein sicheres Verhütungsmittel. Manchmal zur Überforderung der niedergelassenen Kollegen, die sich denken, oh je, wie soll ich eine Spirale bei so einer jungen Frau initiieren? Wenn die Compliance sonst anders nicht gegeben ist, auch bei Mädchen mit besonderen Bedürfnissen, die keine Spreizhemmung haben, ist das eine gute Indikation, eine Spirale zu setzen. Und muss natürlich auch mit der Betroffenen und mit den Betreuenden gut diskutiert werden. Interaktion mit den Medikamenten ist jetzt hier nicht zu erwarten. Natürlich zu beachten, STDs nehmen und in dieser Altersgruppe zu, sollten auch entsprechend gescreent werden, auch nach Chlamydien im Screening vor einer Einlage einer Spirale würde ich Ihnen dringend empfehlen. Über die Größe der Spirale haben wir schon kurz diskutiert, darauf ist reagiert worden, dass eben kleinere Präparate angeboten werden und wenn man die Literatur durchschaut, ist das die Explosionsrate auch bei Jugendlichen, die noch nicht geboren haben, kein sehr großes Thema, muss aber darüber aufgeklärt werden. Ich komme zum Schluss und darf kurz zusammenfassen. Wir wünschen uns natürlich keine Teenager-Schwangerschaften, die nicht gewünscht sind und das ist in den meisten Fällen ja der Fall. Über Akne-Therapie im Jugendalter, da haben wir in der Pille ein schönes Nebenparameter, das gut helfen kann in diesem Zusammenhang. Wenn Sie an die Knochendichte denken Sie bei der Verschreibung dran, dass Sie 30 Mikrogramm Ethinylestradiol auf jeden Fall vorziehen sollten. Wenn Verhütung, dann auf jeden Fall ein Kondom. Die Jugendlichen sehen unter einer Langzeitbeziehung 3 Monate. Das heißt, es ist ganz normal, dass sie eine serielle Monogamie haben und nicht durch ein ganzes Leben lang wahrscheinlich denselben Partner. Und für die ist das schon sehr, sehr lange. Eine Mikropille ist eine gute Wahl und die Spirale in Ausnahmefällen durchaus zu überlegen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.